Weihnachten habe ich Ihnen ja erklärt, warum man überhaupt Differentialblutbilder macht, wie man die macht. Also, dass es wir von mikroskopischen Differentialblutbildern reden. Das heißt, tatsächlich einen Blutausstrich angucken unter dem Mikroskop und die Zellen subjektiv durch einen versierten Untersucher, zumeist eine MTA, angucken und benennen lassen und am Schluss sozusagen 100 Zellen in ihrer Verteilung aufschreiben. Anders als das maschinelle Differentialblutbild, was die Zellen eben nach Größe und Granularität maschinell ausgewertet einer Verteilung sozusagen vorsieht. Gut, die allgemeine Hämatologie im letzten Jahr hat sich ja nur mit den drei Blutbildern beschäftigt. Normales Differentialblutbild, CLL, also chronisch-lymphatische Leukämie und Linksverschiebung. Wenn wir das jetzt nochmal rekapitulieren, welche Zellform beim normalen Differentialblutbild ist denn die vorherrschende? Macht so 70 bis 80 von 100 Zellen aus. Genau, die neutrophilen Granulozyten. Das ist die Mehrzahl beim normalen Differentialblutbild. Und bei einer Linksverschiebung, wie sieht das da aus? Was verändert sich da von diesen neutrophilen Granulozyten, die so 70-80% ausmachen, stabkernig im normalen Differentialblutbild vielleicht 5%, Lymphozyten 20% oder die letzten 15%. Was verschiebt sich dann nach links oder wodurch äußert sich die Linksverschiebung? Ja. Die sind, genau, das ist genau richtig, aber welche sind das? Die Startkerne. Ne? Also normale Linksverschiebung heißt dann eben, ganz richtig rekapituliert, mehr Stabkerne. Also von 5% Stabkerne geht es dann hoch auf 15-20% und die Granulozytennehmung. Beispiel für eine klinische Situation, wo wir das sehen. Ja? Eine bakterielle Infektion, Pneumonie, Harnwegsinfekt, völlig egal. Ne, die Granulozyten, das sind die Zellen, die den Eiter machen, wenn man irgendwo reinpunktiert und einen richtigen Abszess hat. Unter dem Mikroskop ausgestrichen sieht man dann immer die Segmentkerne in Granulozyten. Und das dritte Blutbild, was wir rekapitulieren wollen vom letzten Mal, war die chronisch-lymphatische Leukämie. Und wie verschiebt sich das Differentialblutbild da? Ja? Kernschatten, ja. Auch genau richtig. Dann nämlich, wenn man unter dem Mikroskop fast ausschließlich eine Zellform sieht, reifzellige kleine Lymphozyten und dazu genommen noch diese Gumprechtschen Kernschatten, was nichts anderes ist als zerdrückte, zerquetschte Lymphozyten, die dann so ausgefranst aussehen, wie tatsächlich, als hätte man die zwischen zwei Gläsern sozusagen plattgedrückt. Das ist ein Charakteristikum für ein indolentes Non-Hodgkin-Lymphom, zum Beispiel eine chronisch-lymphatische Leukämie. Das waren die drei Blutbilder vom letzten Mal. Heute geht es um andere Blutbilder. Weshalb wir auch, da geht es um Diagnosen, weshalb wir auch immer sagen, bei jeder Blutbildveränderung, egal ob es eine Thrombozytopenie ist, eine Leukozytopenie ist, eine deutliche Leukozytose, braucht man immer einmal auf jeden Fall ein Differentialblutbild und zwar ein mikroskopisches. Weil das, was man nicht sehen soll im normalen Differentialblutbild oder bei Erkrankungen, die gutartig sind, sind eben leukämische Blasten. Und das muss man einmal ausschließen. Und das gelingt mikroskopisch sehr viel besser, auch wenn es eine subjektive Methode ist, als dass es maschinell gelingt. Und hier habe ich jetzt noch mal ein paar Beispielblutbilder mitgebracht. Also es geht jetzt am Anfang mal um die chronisch-myeloische Leukämie. Also am Ende des Tages haben wir die CLL beim letzten Mal besprochen. Die chronisch-myeloische und die beiden akuten Leukämien machen wir heute. Und das sind die Eris, das ist klar. Das hier sind diese kleinen, das sind die Thrombos, so klein sind die. Ne? Das ist ein klassischer Segmentkerniger. Das ist ein etwas unreiferer, stabkerniger und der ist noch unreifer, das ist ein Metamyelozyt. Ne? kann man sich richtig vorstellen, wie aus dem anfänglich runden Zellkern sich langsam, aber sicher so eine Bohne ausbildet. Die fängt an, sich einzuschnüren. Und wenn die Einschnürung komplett ist, ist es ein Segmentkerniger. So vollzieht sich tatsächlich die Reifung. Das ist jetzt ein peripheres Blutbild. Gehen wir mal weiter. Hier noch ein paar. Noch ein unreiferer Form als die Zellform vorhin. Also hier ist der Zellkern noch rund, die Zelle ist noch größer, dann wird die Zelle kleiner, kondensiert und langsam bildet sich dieser bohnenförmige Kern aus und die Einschnürung beginnt. Das ist also unreifer, dann kommt die Zelle, dann kommt diese Zelle und das ist ein Charakteristikum für diese Erkrankung. Es finden sich auch viele Zellen, die so dunkelviolett getüpfelt sind, nicht rot, rot. Wenn eine Zelle ganz hellrot getüpfelt ist, ist es kein Basophiler, sondern ein Eosinophiler, genau. Das sind also Basophile. Und hier noch die Zellform, die eigentlich zwischen Metamyelozyt und Sterbkerniger liegt, der sogenannte Promyelozyt. Da wird die Zelle wieder größer und es fängt an, sich granular auszubilden. Also diese granulosa Körperchen im Zytoplasma, die viel Gerinnungsfaktoren und so weiter enthalten. Hier dann eben auch wieder Thrombozyten. Das ist dann die unreifste Form, die man sehen kann im peripheren Blut, ein Myeloblast. Die kennzeichnet sich halt dadurch aus, dass der Kern praktisch noch fast die ganze Zelle ausfüllt. Und die Zelle ist relativ groß. Größer als ein Lymphozyt, in etwa so groß wie ein neutrophiler Granulozyt später, aber die Kernform ist halt eine ganz andere. Manchmal haben die auch noch so Kernkörperchen, einen Nukleolus. Hier auch wieder Myeloblast, Myelozyt, Sterbkerniger, Thrombozyten. All diese Zellen wären jetzt Bestandteil einer Linksverschiebung. Sieht man dann hier. All diese Zellen sind Bestandteil einer Linksverschiebung. Also man sieht alle Zellformen im peripheren Differentialblutbild bis hin zum Myeloblasten. Und diese Art der Linksverschiebung ist dann eben schon weitergehend als beim bakteriellen Infekt. Beim bakteriellen Infekt zur Differentialdiagnose hört die Linksverschiebung in der Regel hier auf. Meistens aber schon hier. Man sieht zwar mehr Stabkernige und Neutrophile, aber diese Zellen sieht man im peripheren Blut bei einem normalen bakteriellen Infekt eigentlich nicht. Wenn man die aber alle sieht in irgendeiner Form und sowieso der Mensch eine Leukozytose hat, dann ergibt sich halt der Verdacht, dass da doch eine klonale Erkrankung, also eine bösartige Erkrankung hintersteckt, die für eine gesteigerte Knochenmarkproduktion von Leukozyten und unreifen Zellen sorgt. Und klinisch ist es häufig so, dass eine deutliche Leukozytose ab 50.000 aufwärts, manchmal über 100.000, manchmal 200.000 besteht, mit deutlicher Linksverschiebung bis hin zu Myeloblasten, also mehr als beim bakteriellen Infekt, viel weiter links, viel unreifer. Und begleitend man viele Eosinophile und Basophile sieht. Ganz häufig ist es auch so, dass die Menschen über eine abdominelle Umfangszunahme berichten, die sie sich nicht so erklären können. Und wenn man die dann untersucht, dann denkt der unerfahrene Untersucher manchmal, der hat ja einen bretthart gespannte Bauchdecke. Ist aber häufig nicht so, sondern die haben eine riesen Milz. Diese Patienten, die manchmal von hier oben bis ins kleine Becken reicht, praktisch die ganze Bauchdecke ausfüllt. Auch bei jungen Menschen kann das dann so sein. Und da muss man mal sich von hier unten langsam rantasten, ob man nicht doch einen Milzrand klinisch palpieren kann. Oder eben, natürlich noch viel einfacher, einen Schallkopf, also eine Sonographie des Bauches vornehmen. Dann sieht man das natürlich, dass das alles Milz ist. Also eine Splenomegalie, eine deutliche Leukozytose, Linksverschiebung bis hin zu Myeloblasten und hier steht jetzt 15 cm unter dem Rippenrand. Keine Erkrankung, die nur im höheren Alter auftritt, wie die CLL, die ist fast immer nur bei älteren Menschen zu finden. Das ist eine Erkrankung, da gibt es auch 20-Jährige, die die haben können. Das ist der klinische Verdacht für eine CML, für eine chronisch-myeloische Leukämie. Ja, aber wie würden wir das nun fertig diagnostizieren? Wie würden wir das beweisen? Hat da jemand eine Idee zu? Wir sehen diese deutliche Linksverschiebung, wir sehen die Splenomegalie. Wir können dem Patienten jetzt aber noch nicht ins Gesicht sagen, es ist eine CML. Sondern dazu fehlt noch ein Befund. Jemand eine Idee dazu? Nun, wie so häufig in der Hämatologie, in der Onkologie, ist auch diese Erkrankung mittlerweile nicht mehr zytologisch, nicht immunphänotypisch definiert, sondern genetisch. Diese Erkrankungen haben alle das sogenannte Philadelphia-Chromosom, die BCR-ABL-Translokation, die die Erkrankung auch angreifbar macht für bestimmte Medikamente. Darum muss man sich heutzutage gewöhnen in der Hämatologie. Es gibt viele Erkrankungen, die sind praktisch molekular oder genetisch definiert. Ohne Nachweis dieser Translokation kann man sie eigentlich nicht so nennen, sondern müsste sie anders benennen als myeloproliferative Erkrankung. Aber hier wäre das bei der Klinik und dem Blutbild ohne Frage der Fall. Gut, aber unser Thema heute ist nicht die Erkrankung an sich, sondern das Differentialblutbild. Viel zu viele Leukozyten, Linksverschiebungen bis hin zu Myeloblasten, aber letztlich alle Reifungsstufen vorhanden. Fragen im Vergleich zu den anderen Blutbildern? Wenn nicht, machen wir weiter. So. Das Blutbild kann auch anders aussehen. Und zwar fast nur aus Zellen bestehen, also wir betrachten ja immer die Leukozyten, jetzt nicht die Erythrozyten, fast nur aus Zellen bestehen, die eigentlich im normalen Differentialblutbild gar nichts verloren haben. Und das sind diese großen Zellen, der Kern füllt fast die gesamte, den ganzen Zellumfang aus, also Zytoplasmasaum ist schmal. Ist manchmal so ein bisschen bizarr geformt, auch nicht ganz rund. Und man sieht hier ein oder mehrere von diesen Kernkörperchen, den Nukleoli. Und da würde die MTA immer sagen, okay, das ist aber jetzt wirklich pathologisch. Das ist eigentlich durch nichts anderes mehr zu erklären, als durch eine akute Leukämie. Ne, 3 Blasten auf einen Schlag. Wenn man dann 100 Zellen auszählt, kommt man häufig eben auf Werte von 80-90%. Also die normale Blutbildung komplett verdrängt durch diese unreifen Zellen. Bei der CML hat man eher ein buntes Bild. Man sieht ja alle Reifungsstufen, auch viel mehr Leukozyten als gewöhnlich, aber man sieht alle Reifungsstufen. Das heißt, man macht die Kreuzchen in dieser Zeilenschreibweise an vielen verschiedenen Stellen. Hier sieht man eben häufig nur diese Zellen. Also praktisch 90% entfallen auf leukämische Blasten. Dann muss man immer noch unterscheiden, dann kann man zytologisch im Differentialblutbild häufig nicht auf Anhieb sagen, gehört das jetzt zu einer akuten lymphatischen Leukämie oder zu einer akuten myeloischen Leukämie, die sich ja letztlich nur da durch die Ursprungszelle sozusagen und durch die Differenzierung dieser Leukämie unterscheidet. Es gibt aber ein zytologisches Merkmal, das gibt es nur bei akuten myeloischen Leukämien und das sind diese Auerstäbchen. Das ist so denaturierte DNA, die im pathologischen Reifungsprozess entsteht und im Zytoplasma abgelagert wird. Wenn man das sieht, sieht man nicht in jeder Zelle, dann kann man sagen, muss eine AML sein, kann keine ALL sein. Also Auerstäbchen gelten auch in den Kreuzchentests und so weiter, wo man immer das auch gefragt wird, als Beweis, als pathognomonisch für eine AML. Hier auch nochmal dicke Auerstäbchen, so sehen die aus. Praktisch, wenn die ganz ausgefüllt sind, dann nennt man die auch Faggot-Zelle und das sieht manchmal aus wie so ein Bündel fallen gelassener Nadeln, die noch so ein bisschen magnetisch so aneinander kleben oder so ein Mikado-Stäbchenhaufen. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Wenn man es einmal gesehen hat, kann man nicht mehr dran vorbeigucken. Es sieht man aber längst nicht bei jeder myeloischen Leukämie. Also es muss nicht da sein, aber wenn es da ist, ist es ein Beweis für eine myeloische Leukämie. Und dann sieht man hier halt in diesen Zellen, die ja alle irgendwie im normalen Differentialblutbild nie gesehen worden sind, auch ganz viel Granula. Und die Zellen sind relativ groß. Es gibt da noch eine Einteilung dazu. Also hier hätte ich kein Problem dazu zu sagen, dass das eine akute Promyelozytenleukämie ist, also eine akute myeloische Leukämie nach dem FAB-Typ M3. Aber das müssen Sie nicht wissen. Sie müssen nur erkennen, das ist kein normales Differentialblutbild. Da sind viele Zellen, die sehen fast alle gleich aus, die da nicht hingehören. Das riecht irgendwie nach Leukämie. Der Beweis ist dann zu führen über eine Knochenmarkpunktion. Und im Unterschied zur CML sieht das Blutbild dann eben so aus, dass diese mittleren Reifungsstufen nicht auftauchen im Differentialblutbild, sondern dass es eigentlich nur Myeloblasten sind. Hier so schematisch angezeichnet die Nukleoli und praktisch 90% der gezählten Zellen, also 90 von 100, tatsächlich aus diesen Blasten bestehen. Und das genau liest man immer in den Büchern als Hiatus leukemicus. Das beschreibt das, dass die mittleren Reifungsstufen fehlen. Das ist also eine Lücke. Dafür steht Hiatus. Haben wir bestimmt mal gelesen. Alles, was hier auftaucht, ist ja normal, darf im peripheren Blut auftauchen, tut es auch bei einer akuten Leukämie, aber macht vielleicht nur noch 5 oder 10% der Zellen aus. Also 90% verteilen sich auf die Blasten und 10% verteilt sich auf den Rest. Manchmal findet man aber auch so gut wie gar keine normal ausreifende Zelle mehr. Aber nochmal, Unterschied zur CML, keine mittleren Reifungsstufen vorhanden. Gut, das ist jetzt die akute myeloische Leukämie. Die ist ein bisschen heterogener, was den Initialbefund angeht. Bei der CML ist es fast immer so, dass eine Leukozytose besteht. Bei der CLL auch. Also chronische Leukämien machen immer Leukozytosen. Immer oder nie ist ja selten richtig in den Kreuzeltests, aber fast immer ist es richtig. Ja. Bei den AMLs kann man das gar nicht so sagen. Die Leukozytenzahl kann erhöht, normal oder erniedrigt sein. Ist nicht immer erhöht bei einer Leukämie, auch wenn Virchow das am Anfang so beschrieben hat, das weiße Blut, was sich absetzt. Aber es finden sich in jedem Fall leukämische Blasten im Ausstrich mit der Morphologie eben von den unreifen Zellen, großer Zellkern, Nukleoli. Und die Morphologie kann deutlich variieren. Aber das sind auf jeden Fall Zellen, die Sie sonst im Differentialblutbild nie gesehen haben. Die Auerstäbchen sind beweisend, findet man aber nur zum Teil. Und der Rest des Blutes, sozusagen der Blutbildung, ist stark beeinträchtigt. Das ist auch eher eine Genese von wenigen Wochen, bis sich das so entwickelt. Bei der CML oder speziell bei der CLL kann das über Jahre andauern, bis es so apparent wird, dass der Patient oder der Hausarzt es nicht mehr übersieht. Ja. Ja, die Frage ist, ob es ein Prognose relevant ist, ob die Leukozytenzahl am Anfang erhöht, normal oder niedrig ist. Ja, also es ist so, dass wenn ein Blutbild aus 90% Blasten besteht, es ab einer gewissen Leukozytenzahl praktisch nicht überlebbar ist. Also der Patient mit einer CLL, kleinen reifen Lymphozyten, der kann 300.000 Leukozyten haben, wird noch nicht mal behandelt. Und der fühlt sich quietschfidel, ist pudelwohl und man muss ihn noch nicht mal behandeln. Das ist kein Problem. Ein Patient mit einer AML und 100.000 Leukozyten kommt häufig schon schockig mit dem Rettungsdienst auf die Notaufnahme, weil er einfach ein Problem hat mit der peripheren Durchblutung. Er wird praktisch so reagieren wie bei einer disseminierten intravasalen Gerinnung, wie bei einer Meningokokkensepsis. Weil diese Blasten so groß sind und so gerinnungsaktiv, wenn die kaputt gehen, dass da viele Sekundärprobleme entstehen bei einer Leukozytose und einer AML. Bei der CML ist es auch häufig noch nicht so tragisch, weil ein Großteil dieser Zellen auf die mittleren Reifungsstufen entfallen. Aber klinisch bedroht ist vor allen Dingen der Patient mit der akuten myeloischen Leukämie und deutlichen Leukozytosen. Die werden auch sofort auf Intensivstation gelegt und die werden zusätzlich zur Chemotherapie in der Regel leukapheresiert. Das heißt, sie werden an eine Art Dialysemaschine angeschlossen, die Leukozyten rausfiltert, um die Leukozyten schnell zu senken, um Sekundärkomplikationen der Organe zu vermeiden. Insgesamt ist es auch so, dass bei vielen Formen die Leukozytenzahl zu Beginn in den Prognosescore mit eingeht. Der baut sich immer aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Am wichtigsten ist häufig die Genetik. Also ein komplex veränderter Karyotyp in einer solchen Leukämie hat eine ganz andere prognostische Bedeutung, eine viel schlechtere Prognose und ist eigentlich nur durch eine Stammzelltransplantation zu heilen, als ein normaler Karyotyp, also eine nicht veränderte Situation. Und es gibt für verschiedene Erkrankungen, für verschiedene akute myeloische und lymphatische Leukämien dann einen unterschiedlichen Cut-off. Häufig liegt er bei 30.000. Also der Patient, der sich präsentiert mit über 30.000 Leukozyten, hat eine, in der Regel eine schlechtere Prognose, um die Frage zu beantworten. Gut. Jetzt im Unterschied dazu noch die akute lymphatische Leukämie. Auch hier ist es so, dass der Großteil der Zellen aus Blasten besteht. Diese sind aber im Unterschied zu den myeloischen Blasten, sehen die den Lymphozyten etwas ähnlicher. Ne? Das heißt, diese Kernstruktur ist etwas ruhiger, man sieht weniger Nukleoli, ist runder, die Zelle insgesamt auch nicht ganz so groß im Vergleich. Und das Zytoplasma ist recht blass, kaum Granula drin. Oder eigentlich sollte da gar keine Granula drin sein. Das ist eine subjektive Einschätzung und etwas, also das ist nicht leicht. Ne? Da muss man erfahren sein, um jetzt sicher zytologisch an der einfachen Pappenheimfärbung jetzt einen myeloischen Blast von einem lymphatischen Blast zu unterscheiden. Eindeutig sind halt die myeloischen Blasten mit viel Granula, diese Tüpfelung im Zytoplasma und die Auerstäbchen. Daran kann man nicht vorbeigucken, auch zytologisch schon nicht. Aber wenn das so aussieht, kann es auch theoretisch immer noch eine ganz unreife myeloische Leukämie sein. Das wird dann über andere Methoden geklärt. Wichtig zu erkennen ist, dass das Blasten sind. Gucken Sie mal, wie groß die sind im Vergleich zum ERI. Man kann, wenn man nur solche Leukozyten sieht, oder lymphatische Vorläuferzellen, sage ich jetzt mal allgemein, die selten unter sich an der Größe beurteilen, sondern man macht im Differentialbildbild es eigentlich immer so, dass man im Vergleich zum Erythrozyten die Größe beurteilt. Und der normale Lymphozyt, der ist kaum größer als ein Eri. Ein bisschen größer. Aber so ein lymphatischer Blast, der ist viel größer als ein Erythrozyt. Da passen 4 Stück rein. Ne? Das unterscheidet die halt auch. Das ist ein Segmentkerniger, der darf ja dahin kommen. Und Blutbild bei lymphatischer, akuter Leukämie, halt wieder diese Hiatus leukämicus. Die mittleren Stufen sind nicht vorhanden, sondern alles voller Blasten und der Rest, ob das jetzt 10% oder 20% ist, der Rest, das ist variabel, je nachdem wie früh man das entdeckt, entfällt dann wieder auf die normale Blutbildung. Auerstäbchen kommen nicht vor. Auerstäbchen sind immer Beweis für die myeloische Genese der Leukämie. Häufiger bei Kindern und Jugendlichen, gleiche Symptome. Häufig aber auch Lymphknotenschwellungen und Splenomegalie. Aber auch das ist unsicher, weil das eben auch bei einer akuten myeloischen Leukämie auftreten kann. Die Unterscheidung zwischen ALL und AML trifft man nicht im Differentialblutbild. Man muss nur als Hausarzt, als Arzt im kleinen Krankenhaus, der so ein Blutbild sieht, erkennen, das ist kein normales Differentialblutbild. Hier herrscht ein monomorphes Bild im Vergleich zu dem sonst üblichen und physiologischen bunten Bild mit allen Zellen, allen Zellformen, bunt. Dieses monomorphe Bild entfällt hauptsächlich auf Zellen, die eigentlich gar nichts dort zu suchen haben. Das sollte man erkennen. Die weitere Differenzierung macht man dann anhand des Knochenmarks, anhand von Spezialfärbungen und Immunphänotypisierung. Genau, das ist auch schon das letzte Dia. Um es jetzt nochmal einmal zusammenzufassen, buntes Bild, viele verschiedene Zellen hat man im normalen Differentialbild immer gerechnet auf diese 100 Zellen. Wenn es etwas unreifer ist, also mehr stabkernige, mehr segmentkernige, weniger Lymphozyten, spricht man von einer physiologischen Linksverschiebung bei zum Beispiel einem bakteriellen Infekt. Wenn man eine deutlichere Linksverschiebung hat bis hin zu Myeloblasten, aber immer noch alle Reifungsstufen vorfindet, also weiterhin ein buntes Bild hat, plus eine deutliche Leukozytose, plus Krankheitsgefühl, plus Splenomegalie, dann läuft es Richtung CML, chronisch-myeloische Leukämie. Und die anderen drei Erkrankungen, die wir am Differentialbild hier erkennen wollten, gehen alle mit einem monomorphen Bild einher. Also alles oder 90% macht eine Zellform aus. Das sind es kleine, reife Lymphozyten, ein älterer Mensch mit vielleicht Lymphknotenschwellungen, ist es eher eine chronisch-lymphatische Leukämie. Das muss man auch so ein bisschen rausarbeiten in der Unterhaltung mit dem Patienten. Wie lange hat sich das wohl entwickelt? Das ist ein Prozess, der geht über Jahre. Und wenn es sehr große Zellen sind, die ganz pathologisch aussehen, weil man sie einfach sonst nie sieht im normalen Differentialblutbild, mit oder ohne Auerstäbchen, mit Nukleoli, mit Granula, ist es eine akute Leukämie. Das entwickelt sich auch innerhalb von wenigen Wochen. Wenn Sie das miterkennen und die Botschaft mitnehmen, also bei jeder Blutbildveränderung, bei der Sie konsilarisch gefragt sind, was könnte es denn sein, daran denken, auch ein mikroskopisches Differentialblutbild anzufordern, dann haben wir viel gewonnen. Haben Sie noch Fragen? Gut, dann sind wir durch.